Hallo David.
Hallo Robert.
Es ist wieder soweit. Herzlich willkommen. Wir sind hier zu unserem Podcast.
Machst du heute das Roboter-Ranking von letzte Woche weiter?
Ja? Oh, in meiner Tonspur sieht das auch, wie ich hier lache, so richtig abgehackt aus. Roboter-Ranking, ich weiß auch nicht, ich wollte reinstarten mit guter Laune, David. Weil, wie angekündigt, ich bin Tischtennis-Weltmeister geworden am Wochenende. Ja. Ja. Und unser Gast ist heute nicht da. Aber ja. Passt schon alles, kriegen wir schon alles
Weißt
hin.
Du noch, wie ich letzte Woche sagte, kündige ihn mal lieber nicht an?
Naja, aber David, ich stehe doch immer auf der guten Seite des Lebens. Ich bin doch voller Hoffnung. Die kann dann halt mal enttäuscht werden. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Außerdem haben wir beide uns und wir haben auch jede Menge Serien und Filme im Gepäck. Vielleicht ist sogar besser so rum, weißt du?
Vielleicht ist es besser ohne Gast. Ja. Okay, dann müssen wir jetzt aber auspacken, was wir heute so haben.
Ja.
Wir haben, was haben wir eigentlich? Monster
also,
haben wir.
Monster geht weiter, also quasi die Anthology-Variante nach der Jeffrey Dahmer-Serie. Gibt es jetzt jede Staffel neue Psychopathen, Mörder, whatever, die im Fokus stehen. Mhm. Dann ist die erste Folge raus von der Pinguin-Serie mit Colin Farrell, Spin-off zu The Batman. Hatte ich mich sehr darauf gefreut. Marvel hat sich's auch nicht nehmen lassen zu sagen, wir starten mal wieder rein ins Seriensegment mit Agatha All Along, wiederum Spin-off zu WandaVision, in der ja Catherine Hahn als Agatha auftaucht. Ich habe mir dein Never Let Go mit Seilen im Wald an der Hütte festgebunden Film angeguckt. Mhm. Und Transformers One, falls wir dazu kommen, haben wir beide gesehen, der im Oktober auf uns wartet. Und ich habe mir noch Drei Töchter, heißt er im Deutschen, His Three Daughters, auf Netflix angeschaut. So ein Film, der von der Presse ziemlich hochgejubelt wird. Ein Kammerspiel zwischen drei Schwestern.
Okay.
Okay.
Dann würde ich sagen, heute ohne Trivia, heute ohne Ratespiel. Wir sagen,
aber dann herzlich willkommen.
Herzlich willkommen zu zwei
wie Pech und Schwafel.
Ich will dich ganz kurz fragen, hast du gestern den Gladiator 2 Trailer geguckt? Wir haben ja letzte Woche eine Halbjahresvorschau noch gemacht oder eine letztes Trimester Vorschau und da haben wir nochmal darüber gesprochen, beide glaube ich gesagt, Gladiator 2, wir wissen nicht so genau. Jetzt gestern habe ich den Trailer geguckt und ich muss wirklich sagen, der sieht scheußlich aus. Richtig, richtig digital.
Ich habe ihn heute Morgen geschaut und ich muss sagen, er sieht nicht gut aus, aber besser als der erste Trailer.
Ja, er verzichtet halt auf die Rap-Musik.
Rap-Musik verzichtet.
Aber er ist so voll mit Digitalbildern und er ist so voll mit Bildern, wo ich dachte, da ist der Sidekick. Da kommt diese Szene.
Er ist halt auch voll mit der gesamten Geschichte, ne? Also, du hast jetzt wirklich drinne, Lucius ist Sohn von Lucilla und Maximus, der gefangen genommen wird im Kampf anscheinend in Nordafrika, als Kriegsgefangener nach Rom verschleppt wird, um in der Arena zu kämpfen. Er will den Tribun, im Original dann General, dessen Kopf gespielt dann von Pedro Pascal, der wiederum wird gebeten.
Jetzt spoilerst doch nicht für die Leute, die den Trailer nicht gesehen haben.
Was denn? Warum? Das ist nur der Trailer.
Nee, es gibt doch aber Leute, die den genau deswegen nicht
gucken. Also erstens, jetzt ist es ein bisschen witzig aus zwei Gründen. Jetzt vertrittst du meine Position von vor zwei Jahren und ich deine von vor zwei Jahren. Weil du hast immer gesagt, kann man doch sagen, sieht man doch alles im Trailer
schon. Ja, nee, aber es gibt ja Leute, die den aktiv nicht gucken, weil sie sich nicht spoilern.
Also, auf jeden Fall, du siehst in diesem Trailer tatsächlich, denke ich, den ganzen Plot und es fühlt sich sehr wie ein Schatten vom ersten Teil an. Und ich finde es einfach bemerkenswert, dass Filme schlechter aussehen heutzutage als deren Teile von vor 10, 20, 30 Jahren ganz oft.
Ich meine, ich kann dieses Argument verstehen, das haben mir Leute unter meinem, ich glaube, Special Effect Video relativ häufig geschrieben, dass sie sagen, ja, aber es ist ja auch nicht wirklich umweltfreundlich, wenn du eine ganze Crew nach Italien fliegst oder Malta oder wo die halt dann gedreht werden. Ich persönlich muss sagen, ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob das der Wahrheit entspricht, aber diese Filme, die werden ja auch häufig sowieso jetzt, also ich glaube, der ist jetzt auch wieder irgendwo gedreht worden in Nordafrika oder irgendwie sowas und dann bauen sie da halt so eine riesige Location. Ist das jetzt viel umweltfreundlicher?
Denn da vor allem die Nachhaltigkeitsdiskussion, die kann man ja führen, aber sind wir mal ehrlich, das ist ja kein Grund für die Studios, für die ist das eine Kostendiskussion, warum sie das machen. Deswegen ist das ein bisschen eine Argumentation auf einem falschen Schauplatz. Darum geht es ja dabei in erster Linie gar nicht. Und selbst dann sieht er in dem Trailer sehen Paviane, ich glaube es sind Paviane, digital überhaupt nicht gut aus. Wir hatten jetzt im ersten und zweiten Trailer berittene Nashörner. Es ist halt schon so, dass es diesen Bereich Fantasy kreuzt. Und ich wäre gespannt, ob Historiker bestätigen können. Ich glaube, das Kolosseum wurde tatsächlich mal geflutet. Wir hatten ja schon mal in der Roland Emmerich-Serie darüber geredet. Ich glaube, das gab es wirklich, diese Spiele, dass Arenen unter Wasser gesetzt wurden. Aber ob es auch berittene Nashörner gab, ich weiß nicht. Es wirkt speziell. Denzel Washington hat für mich die beste Aura im ganzen Film oder ganzen Trailer, was tragisch ist, weil der wirklich nur eine Nebenfigur ist.
Genau, aber ich finde, Paul Mescal sieht man irgendwie deutlich an, dass er es versucht, aber der hat also bisher im Trailer noch nicht einmal diese Aura von Russell Crowe im ersten Teil. Dem merkte man wirklich an, er ist einfach auf so einem Rachefeldzug und hier hatte ich das Gefühl, es ist ein Schauspieler, der sagt, dass er das ist. Und ich bin sehr, ich wollte gerade sagen, gespannt, was, aber das ist mittlerweile nicht mehr wahr. Ich habe ein bisschen Sorge. Aber ich war ein bisschen überrascht von Thunderbolts, muss ich
ganz
sagen.
Ganz kurz wollte ich noch sagen, Ridley Scott hat Pläne für einen dritten Teil in petto, ne?
Hatte ich jetzt gelesen, die Teil, ja.
In meinen Filmnews hast du es vielleicht gesehen. Egal. Thunderbolts, ja, kam gestern raus. Quasi das Suicide Squad von Marvel mit Red Guardian, mit der neuen Black Widow. Wie heißt sie? Bullycover?
Florence Pugh. Olga Kurylenko?
Nein. Florence Pughs Rolle heißt, ursprünglich ist doch Black Widow geworden in der Marvel-Timeline. Sie hieß, müsste ich jetzt gucken. Und der Winter Soldier ist auch noch mit dabei. Es gibt so eine Line in dem Satz, es gibt die Bösen und es gibt die wirklich Bösen. Und das ist quasi so eine Truppe, die zusammengewürfelt wird, um sich gegen fiese Leute zu stellen. Also nach dem, was man von Marvel zuletzt gesehen hat, geht es mir zumindest so, dass ich jetzt nicht aus Freudestrahlen sage, muss ich sehen. Aber es ist weniger CGI als gewohnt. Das ist schon inzwischen ein Pluspunkt, finde ich. Und ein bisschen mehr Action, wo ich dachte, okay, die sieht jetzt mal zur Abwechslung nicht so schlimm aus wie in den letzten ein, zwei Jahren. Es lockt mich nicht hervor, aber ich bin überrascht, dass es nicht ganz so generisch aus meiner Sicht wirkt. Aber jetzt kommt David.
Ich musste einmal lachen am Ende, als, ich weiß nicht mehr, wie er im Film heißt, der Red Guardian, war das sein Name?
David Harbour, ja.
David Harbour. Und ich mochte ja Black Widow, fand den Film ja echt nicht schlecht.
Ja.
Und jetzt irgendwie die Figur wiederzusehen und es gibt da diese eine Szene, wo jemand ruft so, ich dachte, das Auto ist kugelsicher. Und er sagt dann, ja, so ungefähr geht der Gag. Und ich musste bei der Delivery lachen im Trailer und dachte so, ach, wenn sich ein bisschen was davon übertragen würde, dann hätte der Film ja zumindest mich schon mal. Ansonsten sieht es natürlich wieder auch farblich und also was die Bildeinstellungen angeht, es sieht wieder sehr flach aus und sehr unspektakulär. Aber gut.
Ich finde die Action ein bisschen besser. Es gibt so diesen Moment, wo Bucky, also Winter Soldier, irgendwo an der Schnur zieht und sie schnitt auf, wie dieser ganze Wagen dann umkippt. Und es sieht irgendwie alles ein bisschen kleiner und nicht so billig aus. Ich fand es zugänglicher. Ja. Ich bin gespannt. Ich denke, da könnte was, aber wir müssen es noch bis Ende April 2025 gedulden. Thunderbolts könnte ein kleiner Lichtblick sein von Helden aus der zweiten, fast dritten Reihe von Marvel, die wir hier und da schon mal gesehen haben. Das waren so ein bisschen die Trailer-Updates. Wir wollen euch natürlich nicht verschweigen. Es gab auch einen neuen Trailer zu Red One, Dwayne Johnson und Chris Evans, also Black Adam und Captain America retten den Weihnachtsmann. Und ja, der sieht wieder ziemlich generisch aus. Da sieht man ganz krass, dass er aussieht wie ein Film, der für Streaming gedacht war und jetzt in Deutschland einen Kino-Release bekommt. Er sieht einfach nicht doller aus. Das ist, ja, das zu den Blockbustern. Hätten wir das.
Ja.
Wollen wir gleich mal über die große Serie reden, wo du gesagt hast, hast du dann reingeschaut und hat dich zumindest nicht losgelassen?
Ja, können wir gerne machen.
Bist du durchgekommen noch oder ist noch was offen?
Wir sind jetzt bei der letzten Folge, Folge 9, haben gestern noch die bis zur 8. geguckt. Ich weiß natürlich trotzdem schon, was passiert ist, aber, also wie es ausgegangen ist dann letzten Endes, aber die 9. Folge haben wir uns dann nicht mehr angeguckt. Aber es ist, glaube ich, irrelevant, weil man über die 8 Folgen der Serie Monsters, The Lyle and Eric Menendez Story heißt es, glaube ich, kriegt man einen guten Eindruck, wenn man diese 8 Folgen gesehen hat. Und ich muss klar sagen, ich finde es nicht nur besser als Dharma, das, was ja die Vorgängerserie ist. Ich finde, das ist richtig, richtig stark. Und es ist vor allen Dingen Material, was sich immer und immer wieder für einen Emmy empfiehlt. Sowohl was die darstellerischen Leistungen angeht, als auch die künstlerischen Entscheidungen, die zum Teil getroffen werden. Aber erzähl du erstmal, worum es eigentlich geht.
worum es geht. Es geht um Lyle und Eric Menendez. Zwei, die, und jetzt könntet ihr euch gespoilert fühlen, aber die Serie nimmt das ganz früh vorweg. In den USA zu ja, berüchtigtem Ruhm erlangt sind, weil sie am 20. August 1989 im Wohnzimmer ihrer Familie im Elm Drive in Beverly Hills ihre Mutter Kitty und ihren Vater José erschossen haben mit Schrotflinten. Und zwar ziemlich kaltblütig. Und da ist man noch hintergekommen. Und dann steht die Frage im Raum, warum haben die das gemacht? Hatten die Motiv? Sind das kalte Psychopathen? Haben die in ihrer Geschichte, die sie darlegen, durchaus einen Punkt? Wenn dem so ist, kann man sie dann verstehen? Es ist eine Serie, die mit Voyeurismus der Gesellschaft spielt, mit Einschätzung deren Situation und ganz viel zwischen Empathie, Sympathie und, sage ich mal, Rechtsprechung babert. Und das alles auf der Ebene von True Crime. Der große Unterschied zu Dahmer ist, bei Dahmer ging es um einen Serienmörder und die erste Staffel eben von dieser Monsterreihe hat sehr viel für Diskussion gesorgt, vor allem aufgrund der Retraumatisierung von Hinterbliebenen der Opfer. Dahmer war ein Serienmörder, Jeffrey Dahmer, der Leute in Fallen gelockt hat und dann getötet hat. Hier ist das quasi ein Familienmorddrama. Zwei Brüder ermorden ihre Eltern. Deswegen der Aufschrei erstmal nicht so groß ist, habe ich das Gefühl, weil es im Grunde wie so ein geschlossener Kreis innerhalb einer Familie ist und nicht so extrem viele Außenstehende nochmal jetzt nach einer gewissen Zeit da retraumatisiert werden. Die beiden Brüder, man kann den Fall überall lesen, wenn man möchte, was passiert ist.
Kommt auch eine Doku tatsächlich.
Ja, es gab auch, glaube ich, schon mal eine Verfilmung auch über diesen Fall, aber ich habe davon nie was mitbekommen, weil das scheint so in den USA ein Ding gewesen zu sein, aber nicht in Deutschland, zumindest nicht in der Zeit, weil wir reden von einem Mord 89 und wir sind beide Kinder der DDR und da ist das vielleicht einfach gar nicht bis dahin geschwappt, weiß ich nicht. Da weiß ich jetzt nicht, ob das in Westdeutschland damals ein Thema war.
Ja, ich habe auch noch gar nichts davon gehört. Wie gesagt, es gibt die Möglichkeit, auch sich nochmal eine Doku dazu anzugucken. Die kommt dann ab 9. Oktober, habe ich gesehen. Generell, wenn du auf YouTube gehst, das habe ich die Tage mal gemacht, gibt es endlose Videos dazu. Also das ist wohl einer der größten Fälle. Weil ich bin ehrlich, ich hatte mich nach damals so ein bisschen gewundert, warum jetzt dieser Fall. Die beiden Brüder sagen einmal in der Serie, dass sie wohl in den Medien als Dahmers Neffen oder so bezeichnet wurden. Es ist ja so ein typisches Ding, dass die Medien dann immer so einen speziellen Namen brauchen. Und vermutlich ist das der Grund gewesen, warum die Serienschöpfer da gesagt haben, okay, dann nehmen wir die beiden. Denn eine dritte Staffel ist ja schon angekündigt und da soll Charlie Hunnam, soll ja Ed Gein spielen, der dann halt auch wieder einer der berüchtigsten Serienkiller ist. Und das würde zu diesem bisherigen Schema mit Dahmer passen. Lyle und Eric Menendez haben ja aber eigentlich nur einen Mord begangen, und zwar den an ihren Eltern. Und das hatte mich ein bisschen verwundert, aber du merkst so, die hatten offenbar Bock auf so eine Art von Geschichte. Denn ganz am Anfang, erste Folge, ich dachte so, oh, das geht aber ganz schön schnell, ne? Wird wahrscheinlich jetzt so laufen, so die Kinder werden gezeigt und dann das Verhältnis zu den Eltern und so dröselt sich langsam der Fall auf. In der Staffelmitte wird wahrscheinlich der Mord passieren und dann kriegen wir noch ein bisschen das Nachspiel mit. Aber nein, in der ersten Folge gleich passiert dieses Verbrechen und zwar sehr detailliert. Ich war sehr überrascht, wie gewalttätig die Nummer wird, weil hier Javier Bardem und, wie hieß sie nochmal?
Chloe Sevigny,
denen werden die Gesichter regelrecht weggesprengt von den Schrotflinten, die die beiden Brüder benutzen. Und das wird sehr detailliert gezeigt, hätte ich so nicht gedacht. Und dann geht es im Grunde erst so richtig los und es fühlte sich ganz häufig für mich an, also zumindest in diesen ersten zwei Folgen, als wäre das Wolf of Wall Street und statt dass Jordan Belfort an der Börse herumhantiert, ist er eigentlich ein Killer. So fühlte sich das vom Vibe an. Also reiche Leute, schöne Menschen und ganz viele Dinge, die sie tun, sind, du willst den Kopf schütteln, aber du bist auch ein bisschen fasziniert davon.
Das, was ich persönlich richtig stark an der Serie fand, spielt sich in den ersten zwei Dritteln ab. Denn schauspielerisch ist das auf einem richtig starken Level. Diese beiden Brüder, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Du hast so den einen etwas Lyle, den maskulineren Typen, der immer mit seinem durchtrainierten Körper auch so ein bisschen prolliger daherkommt, der leben will, Kohle verprassen will, so das Leben aus allen Fasern genießen möchte. Und Eric, diesen zurückgezogenen, schüchternen, der auch du merkst du schnell, so einen Therapie-Hintergrund hat. Und bei denen du dann bei beiden merkst, die gehen völlig unterschiedlich mit dem um, was sie getan haben, aber aber die haben auch eine ganz merkwürdige Bindung zueinander. Nicht nur wie Brüder, sondern auch wie welche, die alles füreinander tun und einstehen würden, aber vor allem denen anscheinend auch ein tiefer Schmerz verbindet. Und vor allem am Ende Episode 3 steigt die Serie in ein ganz, ganz düsteres Thema ein. Und das sollte man, glaube ich, wissen, wenn man die Serie schaut, weil man könnte Menschen, und das große Thema ist dann Missbrauch und Missbrauch von Minderjährigen, retraumatisieren. Da muss man so ein bisschen aufpassen, weil es detaillierteste Bezeichnungen oder Beschreibungen davon gibt und das auch über Episoden hinweg. Ganz besonders Folge 5 besteht zu knapp 36 Minuten aus weiten Teilen eine Einstellung auf einen Schauspieler und allein dafür muss Cooper Koch, der Eric Menendez spielt, Oscar nominiert werden. Und nach 20 Minuten schneidet sie nur einmal ein bisschen näher ran und er gibt da fast in einer Verhörsituation oder in einem Gespräch einen so gigantischen Monolog und Blick in die eigene Kindheit ab, dass man sagen muss, das ist schon mit eines der besten Fernsehstücke der letzten Jahre, wenn man das mal so als einzelnes Piece betrachtet. Und mich hat die Serie in den ersten 6 Folgen komplett mitgenommen, weil sie nicht nur die Seite von den Tätern zeigt, die sich versuchen wollen zu erklären oder zu verteidigen, sondern auch versuchen, den Toten, die nicht mehr sprechen können, eine Perspektive zu geben. Und dann irgendwann kommt auch die Perspektive der Gesellschaft. Und da wurde es für mich dann in den letzten 3 Episoden zunehmend ein wenig zu unbefriedigend, dass ich gar nicht so richtig weiß, was soll ich denn jetzt von all dem halten. Deswegen ist sie nicht mehr ganz so fantastisch fand und sie mich nicht konsequent so in den Sog wie Dharma gezogen hat. Bei dir scheint es aber anders gewesen zu sein.
Ja, ich finde das eine interessante Reise, auf die dich diese Serie nimmt, weil du in den ersten beiden Folgen, wie gesagt, das Gefühl hast, dass hier ist Wolf of Wall Street in ein bisschen moralisch noch verroter. Und dann kriegt es aber diesen wirklich krassen Wechsel. Dann wird es zum Teil nicht nur sehr düster, sondern auch sehr intim. Und dann wird daraus dann irgendwann so ein Courtroom-Drama. Und was die Serie dann eben interessant macht, ist, dass sie mit Perspektiven spielt. Es gibt dann noch die Perspektive des Vaters, also die von José Menéndez, gespielt von Javier Bardem. Es gibt eine ganz andere Perspektive von Dominic Dunn. Falls ihr die Geschichte nicht kennt, die ist auch nicht uninteressant. Dominic Dunn ist der Vater von Dominic Dunn. Es tut mir leid, dass ich es so aussprechen muss. Also er wird wie Dominic, der männliche Name wird er gesprochen. Und dann gab es noch Dominique, seine Tochter. Und die kennt ihr möglicherweise als die Tochter der Familie aus Poltergeist. Und man sagt ja immer, auf Poltergeist, da liegt dieser Poltergeist-Fluch, weil ganz viele Leute, die da mitgespielt haben, gestorben sind, unter anderem die Kinder. Und Dominique Dunn wurde von ihrem Freund ermordet, erwürgt und sollte eigentlich in der Serie V die Außerirdischen mitspielen und bei den Vorbereitungen auf die Serie wurde sie von ihm ermordet. Und deren Vater ist so ein bisschen Fallbeobachter bei diesem Fall von Lyle und Eric Menendez. Und der nimmt nochmal die Perspektive der Öffentlichkeit ein. Der nimmt auch so ein bisschen die Perspektive ein des Zuschauers. Weil immer dann, wenn du das Gefühl hast, so es braucht eine Einordnung, welche Perspektiven gibt es denn jetzt alles? Dann kommt er hin, es wird dann so eine Situation am Esstisch inszeniert, wo ganz viele Leute ihm Fragen stellen. Denkst du wirklich, sie waren es nicht? Oder denkst du wirklich das so und so? Ne? Und dann werden auch so Verschwörungstheorien von ihm wiedergegeben. Ne? Und dadurch wird ganz, ganz viel in diesen Topf reingeworfen. Und die Frage steht dann im Raum, wurden sie wirklich missbraucht? Haben die Eltern überhaupt irgendwas gemacht? Ne? Die Brüder bringen dann irgendwann ins Spiel, dass sie vielleicht hätten von ihren Eltern ermordet werden können. Und was die Serie ganz clever macht, ist, dass sie diese Dinge zeigt. Ne? Also es ist so wie in Traumsituationen. Also es wird ganz häufig ausgespielt vor der Kamera, was denn die Figuren sagen. Und dadurch bekommst du als Zuschauer ganz viele unterschiedliche Eindrücke und stehst am Ende da und denkst so, aber was denn jetzt? Und diese Ambivalenz fand ich sehr spannend, weil es zum Beispiel zu etwas geführt hat, was hier im Haus dazu führte, dass Carly und ich völlig unterschiedliche Standpunkte hatten. Es gab dann diese große Diskussion, Carly war fest davon überzeugt, also wenn Eltern ihren Kindern sowas antun, dann ist es ja wohl völlig gerechtfertigt. Auch ein Satz, der in der Serie fällt. Und ich wiederum sagte so, naja, aber sorry, wenn du deine Eltern umbringst, bist du halt trotzdem halt ein Psychopath. Also weil in der Serie sagen beide Brüder immer mal wieder, ja, aber was hätten wir denn tun sollen? Und ich denke mir dann halt so, ja, also wenn deine einzige Option ist, Menschen zu töten, um aus einer Situation zu entkommen, dann sind die halt eben zu diesen Monstern eben auch von ihren Eltern gemacht worden, die selber offenbar Monstern waren. Das Problem ist so ein bisschen, wenn man sich so im Internet so durchforstet, ich habe sehr viele negative Kritiken gelesen. Auch hier gibt es wieder ordentlich Backlash, weil gerade Lyle Menendez soll wohl sehr verzerrt dargestellt werden. Es wird auch angedeutet, dass die Brüder untereinander vielleicht sogar eine inzestuöse Verbindung gehabt haben könnten, ohne das groß zu vertiefen, aber es wird halt in den Raum geworfen mit zu den vielen Theorien, die irgendwann mal in diesen neuen Folgen fallen. Und da gehen die Leute steil, weil das wohl eine verblendete Form ist. Aber ich finde, man muss halt sich klar machen, das hier ist keine Dokumentation. Das ist immer noch eine fiktionale Aufbereitung eines tatsächlichen Falles, der aber, und das merkt man immer wieder, also zum Beispiel ein Fakt ist ja die erste Gerichtsverhandlung, die hier gezeigt wird, wo beide Brüder mit am Stand sitzen, die hat zwar nicht stattgefunden, weil beide voneinander getrennt ihre Fälle oder Verhandlungen hatten. Erst die zweite Verhandlung war dann zusammen. Und deswegen ist es halt, ne, da hat sich jemand künstlerische Freiheiten genommen, was aber meiner Ansicht nach dazu führt, dass das eine sehr bunte, trotz des Themas sehr lebendige Sendung ist, die ich hochkreativ fand. Wie gesagt, die fünfte Folge, die aus einer Einstellung gefilmt ist, ist, also wenn das ein Film gewesen wäre, das wäre Oscar-Material. Und hier empfehlen sich einige Darsteller, also im Grunde die gesamte Familie. Also auch Javier Bardem ist wieder brillant. Beide Brüder sind fantastisch. Also fantastisch. Die wären für mich hohe Oscar-Anwärter, wenn da auch Fernsehsachen inszeniert werden würden. Weil das ist so ein Spektrum, was die bedienen. Es gibt so Szenen zum Beispiel, da wird den Brüdern gesagt, jetzt tut doch mal so, ne? Also gerade Lyle Menendez sagt so, er könnte jetzt zum Beispiel auch weinen, wenn das Gericht verlangen würde. Und dann spielt er das auf eine Art und Weise, wo du deutlich merkst, so, es gibt zwei Versionen von ihm. Einen, wo Lyle Menendez wirklich verletzlich ist, und eine, wo Lyle Menendez spielt, dass er verletzlich ist. Und als Schauspieler das Vermögen zu haben, eine Figur zu spielen, die eine Emotion nur spielt, das ist krass. Das ist Next-Level-Shit. Und dafür kriegst du normalerweise einen Oscar. Deswegen, das ist beeindruckend auf ganz vielen Ebenen. Und ich fand es durchweg unterhaltsam. Also soweit man das Wort unterhaltsam überhaupt benutzen kann bei der Thematik, die es da gibt. Aber ich war fasziniert von der Art und Weise, wie das inszeniert und gespielt ist.
Die bleiben ja zumindest die Golden Globes. Mal gucken, ob sie da was holen.
Wenn
er,
ja, da wär, stimmt, da werden ja auch TV-Serien inszeniert.
Genau,
ja. Ja,
man vergisst das immer so ein bisschen, wenn man nur so das als große Oscar-Bereiter, werden auch TV-Serien. Ja, Monster ist auf jeden Fall, ich würde schon sagen, wenn dieses Düstere von Dahmer mag, sie zeigen zumindest in der zweiten Staffel, dass diese gesamte Reihe, die sie sich da erdenken, oder Ryan Murphy sich erdacht hat, ihr Publikum finden wird. Und Charlie Hunnam als Ed Gein zu sehen, dritte Staffel, bin ich ehrlicherweise sofort dabei. Hoffen wir aber, dass wir nicht wieder 2 Jahre warten müssen. Kommen wir zu was, was düster sein will, aber gar nicht ist, würde ich sagen.
Was
meinst du? Nämlich, wenn es um Hexen geht, dann könnte man ja sagen, oh, ist ja schön schaurig, so, okay, könnte sehr gruselig zugehen. Ich will über Agatha All Along reden, ganz kurz.
Da sind drei, du, nee, warte, wie viel, ich habe 2 Folgen gesehen.
Ich habe 4 gesehen. 4. Kennt ihr noch diese Figur aus der ersten, WandaVision war die erste MCU-Serie, ne? Damit war der Auftakt, ne? Und da gab es eine Figur namens Agatha, die tauchte zwar immer mal wieder auf, aber dann erst relativ spät als eine Hexe in WandaVision. Und jetzt hier bekommt sie ihre eigene Spin-off-Serie. Agnes heißt sie. Sie ist ein Detective in Westview, einer kleinen Stadt, die wir schon kennen. Und während sie einen Mordfall aufklärt, stellt sie fest, irgendwas stimmt doch hier nicht. Irgendwas ist komisch. Und trifft dann auch auf einen Jungen oder einen Teenager, der brabbelt dann irgendwas vor ihr hin. Und auf einmal ist sie wie aus einem Traum gerissen in dieser Nachbarschaft in Westview, wo sie feststellt, sie ist nicht das, was sie glaubt zu sein, und eigentlich ist sie doch eine Hexe, aber hat gar keine Macht. Und irgendwie muss sie diese Macht zurückerlangen und will sich deswegen auf einen Weg und eine Reise begeben, was sie aber nicht alleine machen kann, weswegen dann so eine Art Hexen-Ensemble-Idee entsteht. So scheint Agatha All Along erdacht zu sein. Bisschen so auf schaurig, aber nie gruselig gemacht. In die Halloween-Zeit nicht umsonst hineindrapiert. Die findet ihr Finale dann am 30. Oktober. Soll dann die letzte der, ich glaube, 8 Episoden rauskommen. Und ja, das ist im Grunde die Idee. Ich persönlich muss sagen, ich bin kein großer Catherine Hahn-Fan. Du hast sie, glaube ich, schon ein paar Mal gelobt hier im Podcast. Nee. Ich mag sie. Nee, ich dachte, du hast sie irgendwann bei irgendwas gut gefunden. Nee. Ich bin kein großer Catherine Hahn-Fan.
Catherine Newton, sage ich immer.
Okay, und vor allem am Anfang Also gerade am Anfang dieser Serie, wenn sie da extrem Kaugummi kaut, in irgendeinem Office steht und so einen auf coolen Detective machen will, ging sie mir unglaublich auf die Nerven. Also da spielt sie so ein überzogenes Abziehbild von irgendwem. Und sie hat auch in diesen ersten Episoden immer wieder so kleine Geheimnisse, die sie ganz schlecht verschleiert, wie ich finde. Weswegen es sich nicht ergibt, warum die anderen Figuren, die dann auftauchen, so klug sind, dass sie nicht durchschauen können. Nur wenn es mal kurz ein bisschen stiller wird, dann sehe ich so, ah, da ist ja wirklich eine Figur. Und das ist vielleicht eine Geschichte, aber du merkst, dass diese ganze Serie, ähnlich wie bei Loki, dazu dienen soll, aus einer bösen Figur eine gute Figur zu machen, um sie dann weiter verwenden zu können im MCU. Und das fühlt sich für mich ganz schön nach so einer Roadmap an, wo ich viel zu sehr weiß, was passiert. Ich finde das Set-Design ehrlicherweise nicht schlecht, was dann auftaucht. Ich mochte ja bei WandaVision auch dieser Sprung durch die Dekaden. Das wird ja auch öfter in Kostüm und Setting miteinander aufgebaut und ein, zwei Mal musste ich auch schmunzeln, aber ich finde es nicht dolle. Ich finde es jetzt aber auch nicht ganz scheußlich. Ich habe von Marvel nervigeres gesehen in letzter Zeit, aber ich denke, nach dem, was ich von David schon gehört habe, wird er mir jetzt nach unten hin noch ein bisschen eine Ergänzung geben.
Ich will eigentlich gar nicht so viel dazu sagen. Ich habe das eingeschaltet auch wirklich nur wegen dem Podcast. Ich bin nicht mal bereit, ein Video dazu zu machen. Ich werde das im Just Watch mit zwei Sätzen abhandeln, glaube ich, weil das ist einfach nicht meins. Und es ist auch nicht für mich gemacht worden. Das merkt man ganz deutlich. Also jetzt.
Besonders als es musikalisch wird, dachte ich so, okay, jetzt ist David raus.
Ach, da war ich schon längst weg. Also die Serie fing wirklich an und ich dachte, okay, ist ja True Detective und scheiße. Und ich habe durchaus verstanden, dass das der Gag sein sollte, dass hier halt so ein typisches Police Procedural inszeniert werden soll. Aber das war so drüber gespielt von Catherine Hahn und ich finde ihre schauspielerische Leistung oder ihre ganze Art, diese ganze Figur, ich kann darauf nicht klar. Also das ist wirklich nicht meins. Und dann wechselt diese Serie wieder in dieses mythologische Zeug mit WandaVision zu verbinden, finde ich eh so eine fragwürdige Entscheidung, weil die Serie fand ich jetzt auch nicht so gut. Und dann, du hattest letzte Woche in die Gruppe auch geschrieben, das ist ja wie Desperate Housewives mit Hexen. Und so fühlt sich dann die zweite Folge an. Die erste war so schnell vorbei, dass ich dachte so, was, die ist schon vorbei? Und das wird wieder so ein leichter Happen, der so für zwischendurch, weil die Folgen gehen wieder so 30 Minuten, in denen passiert wieder, ehrlich gesagt, nicht wirklich was. Die Hexen, die sie dann findet, zumindest in der zweiten Folge, du bist ja schon weiter, haben alle keine Charaktere. Das ist so, du bist die Hexe
aus. Das bleibt so, das bleibt so.
Du bist die Hexe aus dem Osten. Du kannst, hast vielleicht eine spezielle Kraft oder so. Und das heißt, das ist wieder so mies geschrieben, das ist so bla alles, dass ich kann gar nicht verstehen, weder warum sie es gemacht haben, wer braucht diese Serie. Ihr tut mir ein bisschen leid, so, weil wir waren jetzt am Wochenende, wir vier, also Sebastian von Filmstarts, Yves und du und ich, wir saßen so zusammen und ihr drei macht da, glaube ich, auf euren Kanälen jeweils was zu und also bei Yves habe ich dann schon das Ächzen in der Stimme gehört und Sebastian findet das, glaube ich, genau wie du auch gar nicht so schlecht. Also ich glaube, ihr quält euch nicht so sehr, aber ihr tut mir trotzdem ein bisschen leid, dass ihr euch das angucken müsst, weil ich glaube, man wird ein bisschen blöder danach, wenn man das durch hat.
Das muss ich ja nur die Waage halten mit dem klüger werden, weißt du, dann passt das schon.
Ja.
Aber ich habe eine große Empfehlung. Hast du zufällig die erste Folge von Pinguin geguckt?
Ja. Ja.
Oh. Ja, oh, ja, da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Nee. Weil ich in besagter Gruppe, klingt so, als wären wir auf Telegram unterwegs, aber sind wir nicht. Wir schreiben auf WhatsApp in der Gruppe, die heißt, darf ich sagen, wie sie heißt?
Ich habe sie genannt. Du bist Xavier Naidoo unserer Gruppe, bist du.
Ich habe unsere Gruppe Shyamalan Fans Forever genannt auf WhatsApp. Und ich habe sehr geschwärmt von Pinguin. Und habe gesagt, Leute, für mich sind das Sopranos-Vibes und Joe Pesci-Feeling wie Goodfellas in Gotham City mit dem Look von The Batman, der Auftakt der Musik aus The Batman und ich bin komplett involviert. Also ich bin richtig drin, für mich ein super starker Start rein in eine neue Serie, hab jetzt schon richtig Bock. Es gibt ganz weird von Pinguin, die erste Folge ist am 20. September auf Sky oder Wow TV, könnt ihr es gucken, rausgekommen. Hat dann aber 10 Tage Pause, ganz komisch bis zur zweiten Folge und dann gibt's jede Woche eine neue Episode und ob das abgeschlossen wird nach, ich weiß gar nicht wie vielen Episoden, könnte als Miniserie so sein, weil Colin Farrell auch ein bisschen gesagt hat, er will sich nie wieder in dieses Kostüm zwängen müssen. Aber jetzt bin ich gespannt. Ihr habt schon grob gehört, was ich denke. Ich kann dann auch in die Details gehen. David.
Ich finde es super. Also ich habe am Anfang so ein bisschen sehr gefremdelt, schön, weil ich dachte, ich kenne diese Figur aus The Batman. Und The Batman, finde ich, ist einer der fantastischsten, nicht nur Superheldenfilme, sondern auch ein irre, also gerade visuell, ein irres Brett. Das ist so ein schön gefilmter Film. Und diese Serie versucht, diesen Look zu replizieren, kriegt das aber nicht hin. Sieht deutlich billiger aus, arbeitet viel, viel mehr mit dem Volume. Das hatte The Batman ja auch schon gemacht, aber hier siehst du es deutlicher. Also man merkt das kleinere Budget. Und diesen Switch musste ich erstmal im Kopf machen, bis ich mich darauf einlassen konnte. Auch ich fand das Make-up nicht so gut wie im Film. Ich finde, hier sieht er nochmal ein bisschen anders aus, aber das sind die größten Kritikpunkte, die ich hatte. Du kommst dann aber super schnell rein. Das fängt, glaube ich, wenige Tage oder Stunden nach dem Ende von The Batman an und es ist so ein bisschen dieses Machtvakuum in Gotham City. Wer wird jetzt der neue Anführer werden? Es sieht alles so aus, als würde Carmine Falconis Sohn das Zepter in der Stadt übernehmen. Und dann treffen sich der Pinguin und Carmine Falconis Sohn und dann passiert relativ schnell etwas, wo ich dachte, oh, ah, okay, so ist diese Serie also. Und dann bist du sofort drin, weil dieser Charakter wirklich schön erzählt wird. Ich mochte das auch mal, eine Serie zu bekommen, die nicht wie viele Serien, die wir in den letzten Monaten hier auch besprochen haben, wo du das Gefühl hast, nicht nur ist es wahnsinnig viel los, Rings of Power, ne, versuche ich mich immer noch durchzuächzen durch die neuen Folgen. Ständig werden die Locations gewechselt. Du bist gerade dabei, mit dem einen Charakter warm zu werden in der Szene, dann blendet es schon wieder ab und es kommt das nächste Charakterpärchen rein. Aber hier bleibt der Film die ganze Zeit beim Pinguin. Und in dieser ersten Folge wird es nie langweilig, weil es genügend über diese Unterwelt zu erzählen gibt, über diese Machtstrukturen. Also du erfährst nochmal ganz viel, was ist eigentlich da in Gotham los? Und das finde ich sehr interessant. Ich finde es auch sehr interessant, ne, da macht dieser Vergleich mit The Sopranos auch Sinn, weil der Pinguin eigentlich keine Figur ist, die man mögen sollte. Es kommt dann auch wieder so ein Sidekick mit dazu und dadurch bekommt er dann doch ein bisschen Wärme. Und ich dachte so, aha, interessant. Also es ist super, wie sie mit dieser Figur spielen und auch mit der Sympathie des Zuschauers. Also ich bin sehr beeindruckt gewesen. Nur von einer Folge, das muss man erstmal hinbekommen.
Ich liebe auch so diese klassischen Mafia-Motive, ne? Egal, wer da drin erschossen, verprügelt, gejagt wird, am Ende des Tages, ne, so ein Statement, ey, guck dir mal den Sonnenuntergang an. Der Sonnenuntergang, das ist es. Warum machen wir den ganzen Scheiß, wenn wir nicht das Leben genießen? Super. Wenn Oscorp, den haben sie quasi abgekürzt, auf seine Mutter trifft, die ganz essentiell ist für den Pinguin und warum er so ist und der ganz viel davon lebt, dass er immer gemobbt worden ist, fertig gemacht wird und sich dagegen wehrt. Und das auch ein bisschen eine Initialzündung ist. Also es ist clever geschrieben, dass sie in die Serie reinstarten, dass genau das auch, weiß ich nicht, ob ihm zum Verhängnis wird oder der Stein ist, der alles ins Rollen bringt, werden wir sehen im Laufe der Serie. Damit geht man in die Grundcharakterisierung dieser Figur zurück. Und dann gibt es so eine perfekte Schreibe. Es gibt eine Gefängnisszene, in der besucht der Pinguin jemand und jemand tritt in diesen Besuchraum rein und der Pinguin sitzt schon am Tisch. Und dann geht so ein Machtspiel los. Wer hat hier mehr zu sagen? Und der Typ, der im Knast sitzt, sagt, das ist nicht mein Tisch und geht zu seinem Tisch. Damit der Pinguin aufstehen muss und rüber zu dem Mann. Damit verschiebt sich schon mal das Machtverhältnis. Dann sagt der Pinguin zu ihm aber, ey, von dem Punkt, wo du sitzt und wo ich sitze, kannst du es dir nicht leisten, mir nicht zuzuhören. Und schon verschiebt sich das wieder. Und das ist mit wenigen Sätzen immer wieder ganz stark geschrieben, um Machtspiele zu spielen, ohne es direkt ansprechen zu müssen. Das findest du immer wieder im Versatz in dieser ganzen Serie. Sie fühlt sich dreckig an. Wir sind in einer sehr kaputten Ecke von Gotham, auch im Rotlichtmilieu. Also es ist auch ein Stück weit ein Milieufilm über nicht nur Drogen, sondern auch Zuhalterei und eben so dieser ganze Gangster-Kram, wo Leute eben nicht schön genug oder reich genug sind, dass ihnen alles zufliegt, sondern man sich nehmen muss, was man haben möchte. Und das hat was, ja, zutiefst Anrüchiges, aber eben auch Faszinierendes. Und da bin ich voll drin, weil seit Sopranos habe ich habe jetzt Peaky Blinders ja nicht gesehen, will ich bald gucken, welche Breaking Bad durch bin, keine Serie mehr bekommen, vielleicht mit Abstrichen noch von Boardwalk Empire, die mich so ein bisschen wieder auf diese Fährte so reingezogen hat. Ich hatte richtig James Gandolfini und Tony im Kopf, wenn ich mir den Pinguin auf diese Art angucke. Und dafür bin ich total dankbar.
Tony Soprano.
Also erste Episode, Tony Soprano, Tony Soprano, James Gandolfini, ja. Also richtig gutes Brett. Oder ich bin mal gespannt. Ich glaube nicht, dass man das so durchhalten wird, die ganze Staffel.
Nee.
Ich hoffe aber, dass es nicht so viele Hänger-Episoden geben wird.
Ich finde es erstmal schade, dass auf Sky nur eine Folge bisher veröffentlicht wurde. Das ist mittlerweile ja schon Standard, schon so zwei rauszuhauen.
Aber es liegt ja nicht an Sky, es liegt ja an HBO,
ja, muss man ja aber sagen. Aber man bekommt dadurch halt natürlich einen besseren Eindruck und weiß dann auch mehr, worauf man sich einlassen kann. ich hatte direkt so Lust, in diesem Universum wieder zu sein und zu bleiben. Und deswegen ist das ein schöner Einstieg. Ich gehe damit, wie du sagst, so, ob das die ganze Zeit hält, das ist nochmal eine Frage, weil es wirklich scheinbar nur um diese Unterwelt zu gehen scheint. Mit Sophia, heißt sie Sophia, nicht Falconi, wie heißt die? Carmine Falconi.
Du meinst die Schauspielerin selbst?
Christina Milotti heißt sie, glaube ich, ne? Die fand ich ja fantastisch in Palm Springs. Ja.
Und ist sie nicht, auch Gina meinte gleich, ist sie nicht die Mutter in How I Met Your Mother? Ich bin unsicher, aber
ich glaube, ich glaube, ja. Ich habe How I Met Your Mother ja nicht geguckt, aber ich glaube ja, die ist auch ein toller Gegenspieler für den Pinguin. Aber ob sich das so hält, ob noch weitere DC-Figuren da reinkommen, ob sie die überhaupt brauchen, es wird sich zeigen. Ich bin sehr gespannt, wie es aber weitergeht. Es ist auf jeden Fall im Gegensatz zu vielen, vielen Serien, die wir in letzter Zeit besprochen haben, jetzt mal abgesehen von den wirklich guten, wie zum Beispiel Shogun ja auch eine war, ist das mal eine wieder, wo ich bei der ersten Folge direkt denke, ja, bitte mehr. Hätte ich gerne auch wieder mehr als Film gehabt, aber ist okay. Übrigens mal um zu unserer Diskussion letzte Woche, bei Lyle und Eric Menendez, da habe ich gedacht so, das funktioniert als Serie. Das funktioniert für mich viel besser, weil da so ein großer Teppich gesponnen wird, der tatsächlich jetzt die 8 Stunden, die ich das geguckt habe, selten hatte ich Situationen, wo ich dachte, oh, das ist jetzt uninteressant oder das hat mich jetzt nicht mitgenommen. Das muss man erstmal hinbekommen. Das ist eine dieser Ausnahmen, die man auch mal erwähnen darf.
Wie ist denn das eigentlich bei dir und als Horrorfan, haben wir gleich noch nie drüber geredet, mit American Horror Story?
Da habe ich die erste Staffel geguckt gesehen? Und fand die so, ja, also nicht übel, weil ich hatte damals wirklich explizit nach Horrorserien gesucht. Ich hatte mir neulich zum Beispiel auch den neuen Tipp angeguckt, den Sebastian mal geäußert hatte. Der hatte ja gemeint, so Evil sei sein Akte X in der Neuzeit. Hat er jetzt, glaube ich, auch ein Video gemacht oder macht er heute. Das haben Kali und ich uns angeguckt für eine Folge. Da habe ich gar nicht verstanden, was der Quark soll. Nee, 2 Folgen haben wir sogar geguckt. Und Horrorserien funktionieren für mich offenbar in der Regel nicht. Letztes Jahr hatte ich ja dieses The Fall of the House of Usher. Das war nicht übel, aber auch da hätte ich lieber als Film gehabt. Bei American Horror Story habe ich sehr schnell gemerkt, das ist viel zu lang für viel zu wenig und leider auch ehrlich gesagt nicht wirklich Horror. Da gibt es ja auch so die Puristen, die sagen, nur die 2. Staffel kann man sich angucken oder nur die 3. oder die 3. und die 4. Und wenn ich sowas schon höre, weiß ich, das ist nichts für mich, weil da geht es dann wirklich so ganz klar um Geschmäcker. Aber so wirklich Horror wird da meiner Ansicht nach nicht transportiert. Ich hatte dann in dieser Asylum, ich glaube, es war die 3. Staffel, wo es in diesem Asylum gespielt hat. Also für Leute, die viel Horror gucken, ist das nix. Ich weiß noch, damals hat jemand gesagt, boah, das musst du sehen, das ist revolutionär. Vielleicht bei den Serien, das mag sein, aber nicht, wenn du schon mal einen Horrorfilm geguckt hast. Und deswegen hat mich nicht hinterm Ofen hervorgelockt.
Apropos Horror, der nicht funktioniert. Ich habe Never Let Go geguckt.
Ja.
Leute, alles, was David gesagt hat, da kann ich mich dahinter stellen.
Alles, was ich je gesagt habe? Boah,
nee, alles, toll, was du dazu gesagt hast. Ich würde auch vermuten, ich finde nicht mal die Kinderdarsteller so gut, wie du sie noch hervorgehoben hast. Ja. Ich finde sie ganz okay. Peter. Es ist ein sehr, sehr langweiliger, ich finde, so ein bisschen verärgernder Film, weil der sieht gar nicht mal schlecht fotografiert aus. Diese Hütte im Wald, das sieht nicht schlecht mit den Bildern, mit dieser kalten Farben. So, Wald ist immer ein super Setting für Horrorfilme. Aber was diesen Film zu so einem faulen Ei macht, sage ich mal, ist, dass es im Grunde so 3 Ansätze gibt. Du fragst dich so ein bisschen, ist diese Mutter vielleicht eine Psychopathin? Das ist alles gar nicht da passiert. Apokalypse und draußen gibt es vielleicht doch Leben. Oder ist da wirklich was? Aber was hat es da mit diesen Seilen und diesem anscheinend christlich schützenden Haus aus altem Holz und altem Stein, das die Mutter und ihre beiden Söhne schützt, zu tun? Oder aber gibt es dann vielleicht noch eine 3. Ebene? Und der Film bedient alles. Und traut sich überhaupt nicht, irgendeine Geschichte aufzugreifen. Und damit wird er völlig unoriginell, weil diese Ideen und Ansätze, die widersprechen sich. Und wenn sich was widerspricht und du tust so, wie als wenn alles wahr wäre, naja, toll, dann hast du genau nichts gekonnt. Deswegen bin ich super unbefriedigt da rausgegangen und dachte, okay, was ist denn das jetzt? Also, das wirkt so, als hätte man gesagt, wir haben jetzt ein Drehbuch, wir müssten nur mal die Entscheidung treffen, wie soll es denn jetzt wirklich sein? Und dann hat einer gesagt, nach, weiß nicht, lass doch erstmal filmen. Hm. So fühlt es sich für mich an. Genau. Und das ist maximal unbefriedigend.
Und am Ende überlassen also, wir dem Zuschauer.
Ja, das ist, so ein Film hat ja eine Aufgabe, nämlich eine Geschichte zu erzählen. Und eine Geschichte ist dann keine Geschichte mehr, wenn sie nicht mehr logisch von A nach B führt. So, und dann, okay, dann war es das halt auch.
Genau, wenn du so viele Möglichkeiten aufmachst, dass du sagst, so, okay, am Ende hast du alle Fäden in unterschiedliche Richtungen gesponnen. Ich finde aber, das ist hier die falsche Art, das zu machen. Das hatte ich ja letzte Woche schon gesagt, weil dafür ist die Story zu dünn, um Interpretationsspielraum.
Wollte ich ja auch nochmal meinen Senf zu geben. Ich habe eine kleine Empfehlung für dich, wenn du wieder was Kleines, Feines magst. Mhm. Du bist ja Dramen nicht abgeneigt. Ich hätte mal wieder ein Kammerspiel. Die gibt's ja nicht ganz so oft. Von der Presse echt gefeiert und von einigen als Oscar-Kandidat bezeichnet His Three Daughters, beziehungsweise Drei Töchter. Der ist jetzt seit Ende letzter Woche auf Netflix raus mit Elizabeth Olsen, Carrie Coon und Natasha Lyonne. Die spielen drei Töchter, die sich einfinden in dem Apartment oder der Wohnung ihres Vaters, der im Sterben liegt. Die eine dieser drei Töchter hat ihn seit Jahren begleitet und mit dem Freund an der Seite immer auch eine gute Zeit gehabt. Die kifft zwar Tag ein, Tag aus. Die andere wiederum wohnt ganz weit weg, hat eine Familie gegründet. Und die dritte Älteste, die ist so ein bisschen zynisch. Und du weißt auch gar nicht so richtig, haben die jetzt alle drei den gleichen Vater? Ist da jemand in eine Familie patchworkmäßig rein? Haben die unterschiedliche Mütter? Und du merkst, da ist so eine komische Energie in der Luft und ganz viel, was unausgesprochen ist zwischen diesen dreien. Und dann gibt's halt unterschiedliche Perspektiven auf die eigene Zeit. Ich kenne das selbst. Ich habe zum Beispiel zwei ältere Brüder, die sind ausgezogen, da war ich 12. Also habe ich eine ganz eigene Geschichte mit meinen Eltern und meiner Mutter, mit der ich dann alleine gelebt habe, als die, die dann auf einmal beispielsweise weg waren. Und wenn wir das mal so übereinander legen, zeigen sich nochmal so ganz unterschiedliche Eindrücke auf verschiedensten Ebenen. Und deswegen habe ich mich da krass gut abgeholt gefühlt, weil es eben auch Traumaverarbeitung ist und ist ein kleines, auch sehr körnig eingefangenes, wie so für Cineasten gedachter Film, der aber sehr viele super starke zwischenmenschliche Töne hat über Vorwürfe, Wut, aber auch Vergebung und den Zusammenhalt, den man unter Geschwistern haben kann. His Three Daughters ist ein Film, den kannst du auch gar nicht so wirklich oder musst du auch gar nicht, glaube ich, erklären können. Da kann man aber, wenn man den sieht, danach jede Menge drüber reden und auch mal in seinem eigenen Leben wühlen, wie steht man eigentlich zu Sachen, weil jeder kennt das vielleicht oder sag ich mal, ich kenne das jetzt so ein bisschen, wenn man älter wird, werden auch die Eltern älter. Und wenn die Großeltern dann mal noch älter werden, verschiebt sich manchmal auch das Gefühl von, eigentlich fand ich vielleicht mal das und das blöd, aber man neigt dann vielleicht mehr zu vergeben und auch zu sehen, wenn die Lebenszeit von einigen mal zu Ende geht, dass man Sachen dann doch wieder ein anderes Licht rückt. Kurzum, richtig viele Themen, finde ich, gut geschrieben, zusammengeworfen in Drei Töchter. Absolutes Drama, in dem wahnsinnig viel gesprochen wird, alles fast in diesem Apartment stattfindet, also erwartet kein großes Bim-Bam-Brorium und Explosionen. Das ist was, was auch als Theaterstück so inszeniert sein könnte.
Okay, alles klar. Ich gucke gerade, während du redest, nebenbei parallel den Trailer. Ich lese hier nur masterful, powerful, truly special, diese ganzen Pressezitate.
Sind das auch von guten Outlets oder
nicht? Ja, schon. Von Vanity Fair, Variety. Also, das sind schon große Sachen. Ich muss gestehen, ich habe noch nichts davon gehört. Aber wahrscheinlich, weil diese Netflix-Filme immer so als zweite Geige abgehandelt werden.
Ich glaube, die haben den in Toronto gekauft. Ja. Und das war so ein Toronto-Ding. Ja.
Aber letztes Jahr dann wahrscheinlich.
Ich denke auch. Also wenn du mal Zeit hast, oder ich glaube, in deinem eigenen Interesse wirst du ihn früher oder später sehen, weil er hat eine Chance als einfach, wenn man Filme empfiehlt, so in der Bandbreite guter kleiner Tipp zu sein, den viele nicht auf dem Schirm haben.
Gucke ich mir
100 Minuten lang, also auch jetzt keine übertriebene Lauflänge.
Ja, alles klar.
Du wolltest noch einen kleinen Reminder für die Leute unterbringen, denn er startet diese Woche auf DVD ein Film, den hat David letztes Jahr auf dem Fantasy Film Festival gesehen. Mhm. Und wenn ihr euch sagt, na toll, den konnte ich damals nicht gucken, gibt's den jetzt auf DVD. Nämlich
Boy Kills World. Ich habe schon mal drüber gesprochen vor Monaten, aber wird sich wahrscheinlich keiner mehr dran erinnern. Der kommt jetzt aber endlich auf DVD raus oder wahrscheinlich auch bei Apple zu kaufen oder bei Amazon. Boy Kills World ist von dem deutschen Regisseur Moritz Mohr, spielt in einer dystopischen Zukunft, ist aber mit internationalem Cast. Also hier sind Charlton Copley dabei, den ihr aus District 9 kennt, Famke Janssen, ehemals X-Men, und Bill Skarsgård, der in einem der besten Filme des Jahres her mitgespielt hat, wie wir alle wissen. Und hier hat man so ein bisschen das Gefühl, bei diesem Film, ich weiß nicht, welcher zuerst gedreht wurde, aber egal welcher von beiden es war, irgendwie kam irgendjemand auf ihn zu am Set und sagte, hey, sag mal, du stehst jetzt hier gerade so mit Tattoos und gut durchtrainiert, hast gerade ein paar Action-Szenen abgedreht, ne? Willst du nicht in unserem Film mitmachen und exakt dasselbe tun? Und das ist Boyle's World, der so eine, ja, sehr, sehr, sehr gewalttätige Geschichte erzählt. Also es wird hier zum Teil extrem gewalttätig und trotzdem immer wieder aber auch hat das sehr abstruse, satirische Szenen und es passt nie so richtig zusammen. Das ist sehr ernst, sehr düster und gleichzeitig aber so überdreht, dass man als Zuschauer gar nicht versteht, was soll das jetzt hier eigentlich sein? Ne? Also das hier ist jetzt nicht... Kennst du Ganz Akimbo, der letztes Jahr rauskam, mit Daniel Radcliffe zum Beispiel? Das ist ein Film, der ja wenigstens diesen satirischen Ansatz durchgezogen hat. Hier passiert das halt leider nicht. Das ist so ein wirres Gemisch. Ist mir am Ende zu viel brutale Gewaltorgie gewesen. Aber wenn ihr nach The Crow sagt, ey, ich kann von Bill Skarsgård nicht genug bekommen, dann schaut euch Boyle's World vielleicht an. Ich nehme an, der wird dann wieder als Leihfilm erhältlich sein bei Amazon Prime zum Beispiel für 3,99 €. Und das kann man schon mal machen. Gerade wenn man so auf Action steht, da gibt es schon ein paar Szenen. Er ist auf jeden Fall deutlich besser als The Crow, muss man sagen. Genau, das ist der kleine Reminder, den ich da für euch hätte. Wollen wir jetzt noch, ich meine, wir haben noch Zeit. Ich würde sagen, wir reden darüber Transformers One.
Machen wir auf jeden Fall. Ich sag mal, wie es ist. David hat mich ein bisschen in eine Falle gelockt. Bei Transformers One?
Ja. Es wird mir immer vorgehalten. Ich habe dir auch nur wiedergegeben, was die Kritiken gesagt haben.
Ja, beziehungsweise, aber du tust ja immer sehr gut informiert.
Ja, aber ne? Paramount hatte uns angeschrieben doch schon vor 2 Monaten oder so. Das war doch
ja, super. Wo wir parallel Ringe der Macht geguckt haben. Genau. Das haben wir auf den gleichen Tag gelegt, die ersten Episoden.
Genau.
Und die hatten wahnsinnig früh ein Screening zu um Transformers One soll es ja gehen. Quasi ist ein Animations-Action-Transformers-Film, der zum Franchise ein Spin-off ist und uns an die Anfänge führt auf Cybertron, als zwei Freunde namens Orion Pax und D16 dort in einer Mine arbeiten und einen wichtigen Rohstoff abbauen. Die haben aber keine Kerne. Und das macht Transformers ja eigentlich aus. Die können sich normalerweise verwandeln, wenn sie ihren, ja, ich sag mal, so eine Art Seelenkern, ihren Core haben. Und sie arbeiten mit ganz vielen anderen in der Mine. Und dann gibt es ein paar Transformers, die dann sind so Aufseher in der Gesellschaft höher angesehen. Die haben diesen Kern und dann gibt es noch einen Anführer, das ist einer der wenigen überlebenden Primes, die in einem großen Kampf sind, die meisten ums Leben gekommen. Und die erleben quasi ein Abenteuer über die Frage, was ist mit ihrem Planeten? Was ist vielleicht wirklich passiert? Gibt es da draußen große Feinde? Und warum haben die eigentlich keine Kerne? So. Ich versuch's mal so zu umreißen.
Als du das so gerade vorgelesen hast, dachte ich schon wieder, ich nicke.
Ich habe nichts vorgelesen, ja, ich habe nichts vorgelesen.
Okay, aber dann eben aus dem Gedächtnis vorgetragen, dachte ich so, oh, ich nicke ein bisschen weg. Das ist halt leider gar nicht interessant.
Ich versuch's ja maximal spoilerfrei zu halten.
Ja, ja.
Aber dann hat David Mia gesagt.
Keine Kritik an dir, sondern eher daran, dass wie die Geschichte aufgebaut ist.
Also David meinte, dass andere Leute gesagt haben, der Film ist ja Knaller. Genau. Der ist richtig toll.
Pass auf der CinemaCon haben sie das so gesagt. Und dann hatte Paramount uns eben zu früh angeschrieben, was ja auch nochmal ein Indiz dafür ist, dass sie sehr viel Vertrauen in den Film haben. Sie hatten mich mit den Worten angeschrieben, hey, komm mal ins Kino, der ist super. So, und jetzt hört man ja aus den USA auch ganz viele gute Kritiken gerade. Also es ist jetzt nicht so, dass das nicht gerechtfertigt wäre, zumindest anzunehmen, dass der ein bisschen was kann. Aber dann saßen wir da im Kino und ich merkte dann schon, Robert saß neben mir und wurde dann immer mehr so ungehalten und sagte immer mehr so, was hast du mir denn da für einen Quatsch erzählt? Das ist ja überhaupt nicht der Film, den du mir versprochen hast. Und ja, das musste ich dann leider auch feststellen. Ich hatte so ein bisschen dieses Gefühl von...
Ich habe dann auch irgendwann so Drehbücherraten gespielt und lag jedes Mal richtig.
Ja, ey, wirklich. Also wir haben zu zweit da gesessen und haben gesagt, jetzt kommt das als nächstes. Und dann kam das als nächstes.
Wir haben auch in dem größten Kino Berlins, dem größten Saal mit 781 Plätzen zu, ich will nicht lügen, maximal 16 gesessen.
Ja.
Ja, ich habe schon ewig keine PV mehr gelebt, wo wir so einsam auch in einem Saal saßen. Also der Metascore ist bei 62 von 100, aber auf Letterboxd hat der stabile 3,8 von 5.
Ja,
der ist schon
Ich kann es nicht wirklich verstehen. Also ich muss sagen, auf der einen Seite finde ich es ja mal konsequent, dass sie endlich mal die Menschen weggelassen haben. Ich habe in der Kritik zu Aufstieg der Maschinen, dem letzten Film ja gesagt, so warum sind die da überhaupt immer noch drin? Das macht doch gar keinen Sinn. Lass die doch einfach mal weg und erzählt nur mit den Transformers. das haben sie jetzt gemacht. Dieser Switch ist natürlich wieder so einer, ne, da hat irgendjemand in der Marketingabteilung gesagt, boah, die Transformers waren zuletzt so düster, lass mal mehr so auf diese jugendliche Schiene gehen. Mit Turtles hat das letztes Jahr ganz gut funktioniert. Wir nehmen vielleicht uns auch sogar den Animationsstil so ein Stück weit und erzählen die Vorgeschichte, nach der nun wirklich niemand gefragt hat. So ging es zumindest mir, ne? Also ich wollte jetzt nicht unbedingt wissen, was zwischen Optimus Prime und Megatron vorgefallen ist. Und wie der Film uns am Anfang erklären möchte, sind die ganz dicke Homies. Also die brofisten sich da einen ab. Man glaubt es kaum. Jede Aktion wird einmal weggebrofistet. Es stellt sich schnell heraus, Optimus ist eher der optimistische von beiden. Er könnte also auch Optimistic Prime heißen. Also der, der auch so Tatendrang hat, Abenteuerlust und Megatron dafür. Sie heißen übrigens am Anfang noch anders, aber diese Namen habe ich direkt wieder vergessen.
Die habe ich ja gesagt.
Ach so, okay. Und dadurch geraten beide immer wieder durch, also durch diese Abenteuerlust in Situationen, die ja halsbrecherisch sind. Und Megatron sagt dann immer wieder so, Mann, ey, du hast uns schon wieder in so eine Situation gebracht. Aber ist eigentlich auch immer mit dabei. Und es gibt dann aber diesen Punkt, das switcht das dann plötzlich. Und das ist für mich völlig unerklärlich. Also weil Megatron dann auf eine Art und Weise switcht, so extrem, die ergibt sich nicht aus diesem Film. Die macht keinen Sinn. Und ich muss leider auch dazu sagen, dass eigentlich kann man diesem Film nicht viel vorwerfen. Der ist optisch, ne, da die Action, da wird viel gemacht und die Bilder, da ist viel los. Und auf Cybertron wird einiges gezeigt, was ich so noch nicht gesehen habe. Auch das kann man interessant finden. Aber irgendwie habe ich die ganze Zeit gedacht, eigentlich, also bei mir passiert gar nichts. Ich bin weder mitgerissen, ich bin nicht gespannt und wir beide haben auch nie gelacht.
Ja, es gibt da eigentlich keine wirklich spannende Geschichte und die ist so arg vorhersehbar.
Ja.
Also das ist wirklich, du denkst, also und dabei passiert nicht mal Foreshadowing. Das fühlt sich die ganze Zeit so an, als wäre dieser Film eine Einbahnstraße. Er kann nur so ablaufen und so läuft er auch ab. Und genau an dem Punkt, wo du sagst, dass die Figur des Megatron oder D16, wie er dann auch heißt, regelrecht snappt, weil er hat vorher, sage ich mal, ein Motiv, das kannst du noch verstehen. Und dass er dann vielleicht sehr in einer gewissen Rage hineinkommt, okay. Aber wenn du dann etwas geschafft hast, zu sagen, jetzt, also du hast ja dann geschafft, was du wolltest. Mhm. Und was er dann aber so gefühlt ins Visier nimmt, ergibt keinen Sinn. Nee. Und dass man sich da nichts denkt, damit fällt der ganze Film rückwärts hinten über. Und das macht aus dem einen, finde ich, ja, mittelmäßigen Film.
Ja,
leider nicht
ich
mehr.
Ich fand den so okay. Ich glaube, die größte Spannung hatten wir beide noch, als wir versucht haben, die deutschen Influencer-Stimmen zu erraten.
Ja, ich war überrascht, wie schnell du das dann hingekriegt hast.
Ja, weil ich aber auch Phil Laude ja kenne und auch so seine Videos ab und zu mal geguckt habe. Und dadurch habe ich ihn erkannt. Der spricht hier nämlich Bumblebee. Wen ich nicht erkannt habe, waren so Leute wie Chef Strobel oder Rumatra, die hier auch zu Wort kommen. Die tun nicht weh, muss man klar sagen. Aber bei Phil Laude zum Beispiel, der macht keinen schlechten Job, aber man merkt halt deutlich, dass er kein echter Sprecher ist. Also weil bei Bumblebee gibt es so ein paar Szenen, da hätte ein richtiger Sprecher noch mal mehr rausgeholt. So, das ist immer so dieses Für und Wider, was diese Influencer-Stimmen angeht.
Man merkt das auch sehr, weil wir zuletzt eben Der wilde Roboter auch in Deutsch gesehen haben und Universal eine ganz andere Qualität dabei Sprechern oft mit sich bringt. Okay, hätten wir das mit Transformers One, bei dem ist allerdings noch ein bisschen Warten angesagt, während ihr zum Beispiel Drei Töchter und alle genannten Serien jetzt sofort gucken könnt auf Streamern oder diese Woche auch Never Let Go anschauen könnt, müsst ihr bei Transformers noch bis 10. Oktober warten.
Hast du mitbekommen, dass der in den USA furchtbar gestartet ist? Der ist auf dem zweiten Platz hinter Beetlejuice diese Woche gelaufen. Hat jetzt, glaube ich, also obwohl er dort gestartet ist und auch schon in einigen internationalen Märkten, hat der, glaube ich, gerade
25 Millionen USA, 1 Million weniger als Beetlejuice am Wochenende.
Ja, und das ist echt nicht gut. Also scheinbar gibt es auch nicht das große Interesse für diesen Film.
Naja, 75 Millionen hat er gekostet, bei 38 steht er jetzt. Wir haben natürlich mit Inside Out 2 schon einen sehr erfolgreichen Animationsfilm dieses Jahr gehabt. Dann kommt jetzt Der wilde Roboter. Wir hatten doch noch irgendwas dazwischen, dachte ich, was gut läuft, aber fällt mir gerade nicht ein.
Na, das Despicable Me war noch und Kung Fu Panda.
Ach genau, das Despicable Me. Und dann hast du natürlich, vielleicht sagen sich dann, boah, noch ein Animationsfilm. Ich weiß nicht, aber wie gesagt, uns hat er nicht überzeugt. Eine Sache noch, die wir euch, ich will nicht sagen, schuldig sind, weil sie liegt nicht, es lag nicht an uns. Und David und ich wollten noch drüber reden. Weißt du, wovon ich rede?
die Glücksspielwerbung, ja, die wir jetzt
wir haben einig, genau, es
aktiv schalten bei Opener uns
machen sollen, habe ich, aber es fiel mir jetzt erst ein. Uns haben Nachrichten erreicht in der vergangenen Woche, dass bei uns Werbung für Glücksspiel geschaltet worden ist im Podcast. Das hätte aus zweierlei Gründen gar nicht sein dürfen. Erstens, die Werbung, die wir machen, sprechen wir selbst organisch ein und möchten keine Werbung, die sonst geschalten wird. Das ist so abgemacht und quasi deswegen habt ihr für gewöhnlich die Werbung, die ihr hört, ist von uns gesprochen.
Also generell sollten gar keine Werbeclips laufen. Also das höre ich auch als jemand, der den Podcast ja immer wieder hört, kriege ich das auch ab und zu mit. Wir spielen das in der Regel dann weiter, weil das eigentlich nicht so geplant ist.
Und sollte das doch mal passieren und wir kriegen Nachrichten, geben wir weiter. Aber selbst für den Fall ist die Plattform, die das alles im Hintergrund technisch abwickelt, haben wir einen langen Fragenkatalog ausgefüllt, welche Branchen wir auch ausschließen von dieser generischen Werbung. Und da ist auch ganz explizit Glücksspiel dabei ausgeschlossen worden. Also wir können uns nicht erklären, warum das so ist. Es tut uns leid. Danke für die Hinweise, weil ist es definitiv nicht in unserem Interesse.
Nee.
Das wollten wir euch nochmal gesagt haben. Und damit haben wir es für diese Woche, würde ich sagen.
Damit haben wir es für diese Woche.
Oder bist du nervös, weil es 59 Minuten sind?
Bei mir sind es 58 Minuten und 57, 58,
ja, jetzt, 59 jetzt ist voll. Brauchst du noch die Minute?
Eine Stunde Podcast wäre schon wichtig.
Naja, du vergisst die Werbespots, die zwischendurch sind. Die machen das Ganze ja noch mal 4 Minuten länger.
Ah, stimmt. Ja gut, dann brauchen wir nicht weiter. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns. Ob wir einen Gast nächste Woche haben, sagen wir jetzt nicht
mehr. Wir werden es sehen. Das wird alles eine große Überraschung oder auch nicht. Auf jeden Fall hat es diese Woche großen Spaß gemacht. Danke, dass ihr wie immer dabei wart und zugehört habt.
Ja, bis nächste Woche. Macht's gut.
Bis nächste Woche. Tschüss.